Mit der Freigabe der Consumer Preview hat Windows 8 einen weiteren wichtigen Meilenstein hinter sich gebracht. Und immer mehr Anwender, sowohl private, aber auch kommerzielle, beginnen sich zu überlegen, wie sie die neuen Möglichkeiten, die sie jetzt bekommen, für sich optimal nutzen können. Das heißt aber auf der anderen Seite auch für uns Developer, dass wir uns mit dieser Plattform auseinandersetzen müssen, schauen, was es an Neuigkeiten in dieser Plattform gibt und auch herausfinden müssen, wie wir diese Möglichkeiten nutzen können. Mein Name ist Andreas Schabus, ich bin Technology Advisor bei Microsoft in Wien und ich möchte jetzt mit diesen und den nächsten Webcasts einen Überblick geben, was sich für die Developer mit Windows 8 ändert. Und im Speziellen werden wir uns darauf konzentrieren, auf die sogenannten Metro-Style-Apps. Das werden wir dann heute sehen, was ich darunter verstehe. Dann schauen wir mal, was sich mit Windows geändert hat und warum es Änderungen gegeben hat, warum diese Idee von Windows Reimagined gekommen ist. Das heißt, auf der einen Seite ist ja Windows nach wie vor die größte Plattform, das heißt, es gibt Unzahl von Applikationen und so weiter. Aber auf der anderen Seite haben sie in den letzten Jahren eigentlich hat sich einiges geändert in der Welt des Computings, wenn man so möchte. Wir haben neue Formfaktoren dazu bekommen. Es gibt neue Modelle, neue Use-Szenarien, die die User einfach umsetzen wollen, die jetzt mit einem herkömmlichen PC nicht wirklich so einfach umsetzbar sind. Auch der Begriff Mobility hat sich etwas verändert. War früher Mobility ein Gerät, das man herumtragen konnte? Wollte man in den letzten Jahren mal begonnen, dass man während man unterwegs ist, die Applikationen nutzen wollte und so weiter. Und das war jetzt der Grund, warum Microsoft gesagt hat, wir müssen einfach mit Windows, mit dieser Plattform auch diese Szenarien aufnehmen. Das heißt, wir wollen auch dort unterstützen und wir wollen auch dort die Szenarien umsetzen können. Und es gibt einige Dinge, die aus dem Grund neu dazugekommen sind. Die erste wichtigste Nachricht ist einmal, alles was heute mit Windows 7 funktioniert, gibt es auch unter Windows 8. Das heißt, jede Applikation, die unter Windows 7 läuft, wird auch unter Windows 8 laufen. Aber wir haben natürlich neue Dinge dazugekommen. Wir haben ein neues User Interface bekommen. Speziell der Startscreen schaut etwas anders aus. Und wichtige Kriterien, die dazu gehören, ist, das Ganze muss schnell sein, das muss fluid, also flüssig sein. Das heißt, wir wollen jetzt nicht irgendwo, dass sie da ruckartige Bewegungen ergeben, sondern dass sie alles einfach sauber und flüssig funktionieren. Ein weiterer Punkt, den man immer wieder hört, ist Touch-Interface. Das heißt, Windows 8 ist von vornherein auf Touch ausgelegt. Das heißt, alles, was man tun kann, kann man mit den Fingern tun, ist Touch, Multitouch, man kann vergrößern, verkleinern. Das heißt aber jetzt nicht, dass die anderen Eingabemöglichkeiten wie Maus oder Tastatur, dass die nicht mehr gibt. Das heißt, es gibt natürlich sowohl jetzt Touch-Interface, aber alles, was ich mit Touch bedienen kann, kann ich natürlich auch wie herkömmlich mit Maus und Tastatur bedienen, was natürlich wichtig ist, sobald ich nicht ein Tablet-Gerät habe. Ein weiterer wichtiger Punkt, und da gibt es vielleicht manchmal das eine oder andere Missverständnis, das Ziel von Windows 8 ist, dass es ein Operating System ist, das auf allen Maschinen läuft. Das heißt, es ist zwar ein super Operating System für Tablets, ist aber genauso gut geeignet auch für Workstations, für All-in-One-Maschinen oder für wirklich große, leistungsfähige Workstations. Das heißt, wir haben ein Betriebssystem, das auf all diesen unterschiedlichen Formfaktoren lauffähig ist und dort einfach eine gute Experience für den User bietet. Das heißt, wenn man das so zusammenfasst, und wir hören wahrscheinlich öfters den Begriff Windows 8 Experience, was verstehen wir darunter, wenn wir das sagen? Auf der einen Seite, was ich schon erwähnt habe, fast and fluid. Das heißt, ich möchte einfach, wenn der User mit Touch zum Beispiel etwas hin und her schiebt, dass das nicht ruckelt, sondern dass das wirklich sauber sich verschieben lässt. Man muss das Gefühl haben, dass die Maschine responsive ist, dass die alive ist. Das heißt, was man vielleicht ein bisschen kennt vom Windows Phone, sind diese Lifetiles. Das heißt, ich kann als User mir aussuchen, okay, diese Applikation ist mir wichtig genug, dass ich sie auf meinen Startscreen haben will, zum Beispiel das Wetter, und ich möchte dann, dass dort automatische Updates kommen. Das heißt, dass ich sehe, wie entwickelt sich zum Beispiel Temperatur, ohne dass ich die Applikation starten muss, sondern ich möchte einfach, dass quasi meine Oberfläche, mein Homescreen von meiner Windows-Maschine so eine Art Dashboard ist, wo ich einfach die für mich wichtigen Informationen jederzeit zugreifbar habe. Wir haben Immersive und Fullscreen, das haben Sie vielleicht schon gesehen, beziehungsweise sobald wir dann mit Beispielen beginnen, wird man das sehen. Man hat jede Applikation ist Fullscreen, das heißt eigentlich man hat jetzt nicht mehr mehrere Applikationen parallel nebeneinander, sondern man hat seine Applikation, mit der man gerade arbeitet, groß im Vordergrund. Genau genommen stimmt es nicht hundertprozentig, sondern es gibt die Möglichkeit, sobald man einen Screen hat, der mehr Auflösung in der Breite hat als 1366 Pixel, kann man eine zweite Applikation daneben haben, die dann etwas kleiner ist. Das heißt, man hat dann quasi zwei Applikationen nebeneinander. Etwas, was ich schon erwähnt habe, ist, Windows 8 ist Touch First, aber der wichtige Punkt dort, vielleicht noch einmal zur Wiederholung, ist, Touch First heißt nicht, dass man andere Eingabemethoden nicht verwenden kann, sondern jede Applikation muss mit Touch bedienbar sein und muss natürlich genauso mit Tastatur und Maus bedienbar sein. Etwas, was wir dann in den späteren Webcasts sehen werden, wenn wir uns anschauen, wie man das entwickeln kann, ist die Idee, dass man so eine Art Netz von Apps hat. Das heißt, also nicht die einzelnen Apps sind völlig unabhängig voneinander, sondern eine App zeigt mir einen gewissen Content, liefert mir Content und stellt aber dann Teile davon wieder zur Verfügung, dass ich das zum Beispiel in eine andere Applikation übergeben kann. Und das wird jetzt von Windows 8 unterstützt. Das ist etwas, was vorher die Applikationen, konnten natürlich auch Daten sich gegenseitig übergeben. Jetzt gibt es eine einheitliche Schnittstelle vom Windows 8 zur Verfügung gestellt, dass meine Applikation sagt, okay, ich habe da Bild, die stelle ich grundsätzlich anderen Applikationen zur Verfügung. Es interessiert mich nicht so sehr, welche Applikationen das sind. Und anschließend kann dann eine andere App einfach diese Informationen weiterverarbeiten und zum Beispiel in ein soziales Netzwerk posten oder per Mail verschicken oder irgendwo abspeichern, was auch immer. Und noch einmal wichtiger Punkt, man will einfach, dass man dieselbe Experience, dieselbe Plattform als Developer, aber dasselbe Look and Feel für den Anwender hat, unabhängig davon, welchen Formfaktor man aussucht. Das heißt, es wird vielleicht Leute geben, die ein Tablet haben, weil sie damit unterwegs was arbeiten wollen. Wenn ich aber zu Hause bin, hätte ich trotzdem gerne einen großen Schirm, hätte trotzdem Tastatur, Maus und möchte dort auf dieselbe Art und Weise arbeiten können. Schauen wir uns an, was sich alles geändert hat. Und wir kommen jetzt langsam schon von dem großen Überblick Richtung, was wird wirklich spannend fürs Development oder was ist für den Developer interessant, was sich an der Plattform geändert hat. Naja, im Wesentlichen gibt es vier Dinge. Das eine ist, wir haben die neue sogenannte Windows Runtime, WinRT, und das werden wir dann in Kürze sehen, ist so quasi unser neues API zum Betriebssystem. Das heißt, nicht mehr wie bisher Win32, aber sehr häufig das in irgendwelchen Libraries gekapselt ist, das schauen wir uns dann kurz an, sondern wir haben eine mächtigere Schnittstelle, die Windows Runtime. Es gibt eben die neue Windows 8 User Experience, auf die ich im Speziellen heute nicht eingehen möchte. Ein paar Dinge haben wir erwähnt, also dieses Fast and Fluid und Touch First und so weiter. Es gibt ein neues App Execution Environment, das heißt, diese Metro-Style-Apps haben ein Environment, in das sie laufen, das primär darauf ausgelegt ist, eben dieses Fast and Fluid zu ermöglichen. Nicht, dass im Hintergrund irgendeine Applikation läuft, die dann die Ressourcen an sich zieht und dann verhindert, dass im Vordergrund der User angenehm arbeiten kann und sie wundert, was da passiert. Und ein weiterer Punkt, der ein Schlüsselteil von Windows 8 für Entwickler durchaus ist, ist der Windows Store. Das heißt, ähnlich wie man das kennt vom Windows Phone, gibt es einen Windows Store, wo ich jetzt auf meine Windows-Maschine die Apps herunterladen kann. Das heißt, die gehen in den Store, suchen mir die Applikation heraus und installiere die einfach auf meiner Maschine. Mit all diesen Modellen, die es gibt, das können natürlich Gratis-Apps sein, das können aber genauso Apps sein, für die ich etwas bezahlen muss und so weiter. Auf diesen Windows Store möchte ich im heutigen Teil nicht näher drauf eingehen, außer vielleicht kurz die Erwähnung, dass das natürlich auch gerade für kleinere Entwicklungshäuser eine spannende Möglichkeit ist, dass ich jetzt meine App im Prinzip, wenn ich möchte, auch weltweit verkaufen kann. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, ich habe eine gute Idee für eine App, ich kann sie in den Store publishen und weltweit können die Leute es kaufen, können dafür bezahlen. Das heißt, die brauchen mich um alle diese Dinge nicht kümmern. Schauen wir uns aber jetzt an, was wirklich natürlich für den Developer das Spannende ist, die Windows 8 Plattform. Wie schaut das aus? Was habe ich auf der Maschine, wenn das Betriebssystem installiert habe, jetzt aus Developer-Sicht? Ich habe natürlich das ganze Thema, diesen Windows Core. Das heißt, ich habe natürlich den Betriebssystemkern, alle Dinge, die da dazugehören. Das heißt, ich habe ein Betriebssystem, das jetzt auf meiner Maschine läuft. Ich habe zuerst schon erwähnt, alles, was heute unter Windows 7 läuft, läuft auch auf Windows 8. Das heißt, was ich sehr wohl dort habe, ist, ich habe alle diese Möglichkeiten, die ich bis jetzt habe. Das heißt, ich habe natürlich .NET, egal ob jetzt die volle Version von .NET oder Silverlight, dort kann ich jetzt dann mit C-Sharp oder VB.NET oder F-Sharp oder welcher Programmiersprache immer meine Applikation schreiben. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, direkt auf Windows 32, das heißt, ich kann mit zum Beispiel C oder C++ native Windows-Applikationen schreiben, die dann auf das Windows 32 API zugreifen. Oder auch eine Variante, die in den letzten Jahren immer stärker genutzt wird und was auch sehr spannende Lösungen gibt. Ich kann natürlich auch mit den Web-Technologien, HTML, JavaScript, kann ich Apps, Applikationen entwickeln und Apps entwickeln, die im Internet Explorer laufen. Diese Schiene gibt es nach wie vor, und das sind die sogenannten Desktop-Apps. Was neu dazu kommt, ist jetzt, dass man gesagt hat, okay, man möchte in diese Richtung gehen, diese sogenannten Metro-Style-Apps. Das heißt, das sind diese Apps, die fast, fluid sind, die touch sind und so weiter. Und was es dafür gibt, ist quasi eine neue parallele Säule für den Entwickler. Und das erste wichtigste Teil dort ist nochmal die WinRT. Das heißt, bis jetzt, Win32 gibt es ja schon relativ lange, das heißt, das ist ein klassisches API, wo man einfach verschiedene Funktionen aufrufen kann. Und man hat einfach gesagt, okay, das ist natürlich ein guter Punkt, aber man hat ja gesehen, gerade mit den ganzen Erfahrungen, die man über die letzten mehr als 10 Jahre gemacht hat mit .NET, eigentlich es wäre durchaus schön, wenn das Betriebssystem seine Services in einer anderen Form anbieten würde. Zum Beispiel objektorientiert, ich möchte mit Objekten arbeiten, ich möchte mit Event-Händler arbeiten und so weiter. Und das heißt, was jetzt passiert ist, ist, dass man einfach das Beste aus den verschiedensten Welten in diese WinRT hineingegeben hat. Und wenn man so möchte, ist dieses WinRT API ist jetzt mehr oder weniger für den Entwickler die Ablöse der Win32. Das heißt, das Betriebssystem stellt mir WinRT zur Verfügung und ich verwende jetzt dieses API, um die Betriebssystemfunktionen zu verwenden. Und wir werden dann später sehen, das ist objektorientiert. Vielleicht der Unterschied, und da gibt es immer wieder Missverständnisse, WinRT ist native implementiert. Das heißt, es ist wirklich eine native Implementierung von diesen unterschiedlichen Objekten. Das heißt, auf dieser Seite ist zumindest bis jetzt, sehen wir noch nichts, was .NET ist. Der Vorteil, den man dadurch gewinnt, ist etwas, was man gesehen hat und was man gelernt hat aus .NET heraus. Man möchte jetzt natürlich von verschiedensten Programmiersprachen, verschiedensten Programmierumgebungen aus auf diese Services zugreifen können. Und etwas, was WinRT auch ermöglicht, ist, dass man das ermöglicht wird. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, auf der einen Seite von HTML und JavaScript zum Beispiel direkt auf diese WinRT zugreifen zu können. Das heißt, wir haben zwar jetzt diese HTML- und JavaScript-Applikationen, die laufen nicht mehr in den Internet Explorer, wie wir dann in einem späteren Webcast sehen werden, aber ich kann dieses Know-how nehmen und kann wirkliche Windows 8-Applikationen schreiben. Selbstverständlich kann ich wie bisher mit C-Sharp und VB und .NET meine Apps schreiben. Das heißt, ich habe zwar jetzt in meinen .NET Libraries, vielleicht werden weniger Dinge direkt in der .NET Library implementiert, aber die .NET Library verwendet dann einfach Funktionen, die WinRT zur Verfügung stellt. Und etwas, was jetzt auch kommt, ich kann jetzt wieder völlig gleichberechtigt auch Native-Applikationen schreiben. Wir haben natürlich in den letzten Jahren auch natürlich C++ auf .NET unterstützt. Es gab natürlich C++ für Native-Entwicklungen. Aber eine Reihe von den, sage ich jetzt mal, moderneren Technologien, wie zum Beispiel Windows Presentation Foundation, war von C++ nicht wirklich gut verwendbar, sagen wir es einmal so. Nachdem jetzt aber diese Dinge wie die Grafiklibrary und so weiter von der WinRT zur Verfügung gestellt werden, habe ich auch die Möglichkeit, wirklich jetzt von Native C++ aus Apps zu schreiben, die wirklich eine gute Oberfläche haben. Das heißt, die wirklich die neuesten Technologien für die Oberfläche haben und die alle diese Dinge ausnutzen. Ein wichtiger Punkt vielleicht noch, es gibt jetzt nicht irgendeine präferierte Methode, das zu tun. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, okay, von mir aus C++-Applikationen werden bevorrangt und das andere funktioniert auch, sondern alle diese drei Möglichkeiten, das heißt, egal ob ich jetzt eine C++-Applikation schreibe, ob ich eine .NET-Applikation schreibe oder ob ich eine Applikation mit HTML und JavaScript schreibe, das sind alles drei gleichberechtigte Windows 8-Apps. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und man kann diese Sprachen auch mischen. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich brauche etwas, das ist einfach, muss sehr performant sein, da habe ich vielleicht irgendwelche Libraries, die ich mitverwenden möchte, ja, dann schreibe ich halt ein Erweiterungsobjekt in C++, was in dieses WinRT einbette und kann das sofort von JavaScript aus nutzen. Wir werden es dann nachher ein bisschen sehen, wie das wirklich funktioniert. Ich glaube, das wird dann besser sein, wenn man hingeht. Und eben alle diese zweite Schiene, alle Apps, die auf diese Art und Weise entwickelt werden, nennt man MetroStyle. Gut, dann schauen wir uns einmal an, was diese WinRT tut. Und ich glaube, die beste Möglichkeit, dass wir uns das einmal anschauen, ist, wir machen einfach ein ganz simples Beispiel in C++. Moment, da ist noch was anderes offen. Das heißt, ich mache einfach Visual Studio auf. Ab Visual Studio 11, da ist aktuell die Beta draußen, kann man für Windows 8 entwickeln. Was im Moment notwendig ist, ist, man muss nicht nur mit Visual Studio 11 entwickeln, sondern man muss auch auf einer Windows 8 Maschine entwickeln, was sich aber ohnehin empfiehlt, dass man die Sachen dann auch gleich testen kann und so weiter. Okay, das heißt, ich gehe jetzt her, sage, ich mache File New, mache ein neues Project und suche mir dort jetzt verschiedene Dinge aus und ich sage, okay, ich würde gerne eine C++-Applikation schreiben und zwar hätte ich ganz gerne eine Windows Metro-Style-Applikation und da einfach eine leere Applikation. Was wir jetzt sehen, ist etwas, was die .NET-Entwickler vielleicht in ähnlicher Art und Weise oder mit Sicherheit in ähnlicher Art und Weise schon gesehen haben. Das heißt, ich kriege jetzt einfach eine leere XAML-Seite und es gibt sowas wie Code Behind. Der Unterschied ist nur, dass das bis jetzt auf .NET implementiert hat und ich als Code Behind zum Beispiel C# oder VB hatte. Was ich jetzt da haben kann, ist, ich habe jetzt als Code Behind C++. Und zwar im Wesentlichen C++ 11. Also das heißt, der aktuellste Standard, den ich dort nutzen kann. Ich sage nachher noch ein paar Worte dazu, was ich da verwende. Das heißt, was man jetzt machen kann, ist, ich kann jetzt ganz normal meine Oberfläche, die ja natürlich in der Art und Weise eine neue Oberfläche ist, in XAML beschreiben. Genauso wie man das zum Beispiel auch von .NET kennen. Ich mache da zum Beispiel einen Button her. Moment, wenn ich dort hinklicke, würde ich das vielleicht da schreiben. Okay. Okay. Leider leichte Probleme mit meiner Tastatur, aber jetzt spült sie mit mir wieder zusammen. Das heißt, ich mache jetzt einen Button und sage, okay, in dem Button hätte ich gerne etwas drinnen stehen. Das ist ein Content im Sinne von XAML, also da hat sich nicht wirklich viel verändert. Ich sage, ich möchte da so einen Click-Me-Button haben. Und wenn da jetzt drauf geklickt wird, macht man einen Click-Handler. Da hilft mir natürlich die IntelliSense, dass ich da einfach, wenn ich zweimal Tab drücke, legt er mir gleich den Händler an und sage, okay, da hinten, das ist fertig. Und jetzt sage ich, ich möchte da den Händler implementieren, klicke da drauf, sage Navigator Event Händler und kann jetzt da ganz normal einfach in meine C++ Applikation hineinschreiben. Ich sage zum Beispiel, okay, wir haben hier Auto DLG. Auto ist ein neues Keyword, das mit dem 2011er Standard von C++ gekommen ist, das im Wesentlichen sagt, okay, lieber Compiler, find für mich heraus, was das für ein Typ sein könnte, was manchmal durchaus Vorteile hat. Ich schreibe jetzt mal einfach ref new hin und werde nachher noch ein bisschen was dazu sagen, aber grundsätzlich kann man sich vorstellen, das ist so ähnlich wie new und sage jetzt, okay, ich habe ein Namespace, das ist einfach, die schauen ein bisschen anders aus in C++, haben aber sonst nichts anderes und zwar möchte Namespace Windows.ui und wenn ich da hinten richtigerweise ist gleich hinschreiben würde, dann hätten wir da gleich IntelliSense und bräuchten da nicht so viel tippen. Das heißt, ich habe Windows UI, ich möchte jetzt da zu den Pop-Ups gehen und möchte jetzt dort einfach einen Message-Dialog haben, also eine Message-Box und da schreiben wir einfach Hello World hinein, um etwas auszugeben. Eine Eigenschaft, die man bei WinRT immer wieder sehen wird, ist, und das hängt ein bisschen mit der Idee dieses Fast und Fluid zusammen. Fast und Fluid heißt natürlich auch, dass der User, der davor sitzt, immer das Gefühl hat, dass ihm quasi die ganzen Ressourcen gehören. Er möchte jetzt, wenn er irgendwo draufklickt, dass die Maschine sofort reagiert. Das heißt aber auf der anderen Seite wieder, ich soll jetzt im Hintergrund nicht irgendwelche Systemcalls absetzen können, die dann quasi die CPU blockieren und aus dem Grund ist die WinRT sehr asynchron aufgebaut. Das heißt, im Wesentlichen jede Funktion, die potenziell länger als 40 Millisekunden dauern kann, wird einmal asynchron aufgerufen. Und das ist etwas, was man einfach berücksichtigen muss. Aus dem Grund legen wir uns zuerst die Messagebox an und ich sage anschließend, zeigen wir einfach die Messagebox asynchron. In Wirklichkeit braucht ihr nicht sehr viel überlegen, es gibt keine andere Variante. Und jetzt startet das Ganze. Wir sehen da unten, er kompiliert. Das heißt, wir haben jetzt den ganzen C++-Compiler. Was jetzt kommt, und da ist offensichtlich auch eine Quelle von massiven Missverständnissen. Ich werde dann auf ein zweites eingehen. Was jetzt passiert, ist, dass eine native C++-Applikation erstellt wird. Das heißt, aber manche Dinge so ausschauen wie vorher C++ CLI, also sprich, wenn man mit C++ hin .NET entwickelt, haben sie da einige Dinge geändert und es läuft wirklich alles native. Wo kann man das sehen? Naja, schauen wir uns einmal an, hier jetzt, wenn wir die Applikation gestartet haben, wenn wir uns da anschauen im Debugger, welche DLLs geladen worden sind, da werden wir keine Windows-DLL drinnen finden. Entschuldige, da werden wir keine .NET-DLL drinnen finden. Das heißt, alles, was da passiert, ist rein native Implementierung. Und wir haben da unsere Applikation, Click Me, und ich kriege dann diesen Pop-Up-Dialog, der halt im Metro-Style über die ganze Seite geht, kann den schließen und bin fertig. Die Applikation läuft natürlich im Hintergrund weiter, weil wir haben ja zuerst gestartet und haben dann einfach asynchron diese Messagebox aufgemacht. Was auch vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend ist, und ich habe es zuerst kurz erwähnt, ist im Wesentlichen da dieser, wie man diesen Operator heißt, dieses Dachal, und da, dass ich ref new verwendet habe. Das schaut nur so aus wie in C++ CLI. Das heißt, wenn man für .NET in C++ entwickelt, kennt man diese Operatoren, und da kommt heraus dann eine .NET-Applikation. Das Einzige, was man da jetzt gemacht hat, ist, dass man gesagt hat, es gibt doch Entwickler, die mit C++ für .NET entwickelt haben, die sind es gewohnt, dass sie diesen Dachal-Operator verwenden, dass sie refnew verwenden, ja, dann sollen sie das selber auch für WinRT machen. In Wirklichkeit wird das Ganze hinten auf native implementiert. Was man sich anschauen kann, und in Wirklichkeit für die Leute, die sich noch erinnern können, es gab einmal sowas auf Windows wie COM, und diese WinRT-Schnittstelle ist eine Erweiterung, das heißt, es hat ähnliche Wurzeln, wurde jedoch natürlich wesentlich weiterentwickelt. Und wenn man sich das jetzt dann anschaut, ich kann auch sagen, okay, ich verzichte auf diese Erweiterungen, ich möchte nicht jetzt, dass mir der Compiler hilft und ich möchte diesen Dachal-Operator nicht wirklich verwenden. Naja, ich könnte das Ganze ja wirklich, und das zeige ich nur her, wie das dann ausschaut, ich möchte dieses Ganze ja wirklich native entwickeln. Das heißt, ich möchte wirklich reines C++ 11 verwenden. Und das schaut dann sehr ähnlich aus wie der Code, den wir seinerzeit geschrieben haben, wenn wir mit COM gearbeitet haben. Das heißt, ich lege einfach einen String an und sage, okay, das Objekt, das ich gern von der WinRT habe, hat den Typ Message-Dialog. Hello World wird der Text sein, den man ausgeben kann. Und anschließend sage ich, okay, ich erzeuge jetzt einen WinRT-String. Ich hole mir jetzt über die Factory von der WinRT, sage ich, bitte, liebe WinRT, gib mir doch bitte diese Messagebox heraus. Also im Speziellen, ich hätte ganz gern ein Interface, iMessage Dialog Factory und so weiter, und erzeugt dann schrittweise einfach meine Messagebox. Man sieht, dass das aufwendig ist. Etwas, was es auch gibt, ist, weil wir natürlich sehr wohl gesehen haben, es gibt trotzdem Leute, die sagen, okay, wir wollen trotzdem diese neue Syntax nicht, wir hätten gern die reine C++ Syntax. Es gibt etwas Ähnliches, wie es seinerzeit auch für COM gegeben hat, dort hat es ATL geheißen, das heißt jetzt da WRL, die Windows Runtime Library. Das heißt, es ist eine Template-basierte Library, die mir unterstützt, um C++-Applikationen zu schreiben, die WinRT im Hintergrund verwenden. Okay, dann schauen wir da weiter und schauen, was es sonst noch gibt. Das heißt, was wir jetzt gesehen haben, dass WinRT-APIs sind native. Man kann XAML jetzt dafür C++-Applikationen verwenden und man kann auch ganz normalen, portablen C++-Code verwenden. Natürlich jetzt nicht für die XAML-Oberfläche, das heißt, es ist die Variante, wie schön diese Metro-Style-App-Oberfläche beschreiben kann, Aber wenn ich da ein bisschen Layering, ein bisschen Architektur in meiner Software drinnen habe, kann ich den ganzen Business-Style, alles was dahinter kommt, ist einfach ganz normales Standard-C++. Was sind jetzt so APIs? Und ich möchte nur ganz kurz so drauf zurückgehen. Und man sieht sehr viele Sachen, die man vielleicht von .NET kennt, die sich dort bewährt haben, weil es einfach viele Leute gebraucht haben, sind jetzt native neu implementiert worden in dieser Windows Runtime. Das heißt, man hat so fundamentale Klassen wie Application Services, das ganze Thema Threading, Timer, Memory Management, Hilfsklassen, die es gibt. Das darf man jetzt nicht verwechseln. Das heißt, man hat jetzt nicht einen Garbage Collector, wir sind in der Native Welt, aber es gibt Klassen, die mir helfen, das Memory Management besser zu machen. Verschlüsselung und so weiter. Aufbauend auf das gibt es jetzt Libraries, die für Media da sind. Das heißt, wie kann ich Videos abspielen, wie kann ich Audio abspielen, wie kann ich Bilder capturen, wie kann ich Video capturen und so weiter, wie kann ich irgendwelche Effekte darstellen, um die Oberfläche schön zu machen. Es gibt dann natürlich eine Library, die auf device-spezifische Dinge zurückgreift. Das heißt, wie kann ich jetzt die einzelnen Sensoren zum Beispiel von so einem Tablet-PC nutzen, wie kann ich NFC nutzen, wie kann ich Geolocation erkennen und so weiter. Aber natürlich auch das ganze Thema Communication, das heißt etwas, was natürlich auch App heute auch ist, man hat irgendwie immer mehr Verbindung ins Internet, man hat Verbindungen in die Cloud, man will zu verschiedenen Services, die es irgendwo gibt, Access haben. Und da gibt es natürlich auch eine Standard Library, die in der WinRT drinnen ist, die man einfach ermöglicht, auf einfache Art und Weise jetzt zum Beispiel irgendwelche Web-Services aufzurufen, irgendwelche Informationen herbeizuholen oder auch Notifications, die bekommen kann. Das heißt, meine App hat die Möglichkeit, jetzt einem Service zu sagen, du, wenn du mir irgendwas mitteilen möchtest, kannst du das tun. Leute, die sich zum Beispiel mit Windows Phone auseinandergesetzt haben, bei Windows Phone gibt es was Ähnliches mit den Windows Notification Services. Und dann natürlich eine Library, die sich um das User Interface kümmert. Mit Metro Style kommt einfach eine neue Art User Interface, erwähnt mit Touch und so weiter. Und auch das Ganze wurde in dieser WinRT implementiert. Das heißt, wir haben so Sachen wie Data Binding, Printing und so weiter. Noch einmal der Vorteil, dass man das jetzt in WinRT hat, ist, dass ich das von jeder Programmiersprache, nicht nur von .NET-basierten, nutzen kann. Für den .NET-Entwickler an sich ändert sich nicht sehr, sehr viel. Die kennen sehr viel von diesen Dingen. Das Einzige, was jetzt passiert, ist, dass halt manche von den Teilen, die zurzeit ausschließlich in den .NET-Libraries implementiert waren, für alle anderen auch in diese WinRT implementiert worden sind. Ich kann das natürlich trotzdem von .NET weiterhin nutzen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil immer Fragen ist, was heißt das jetzt für .NET-Entwickler? Die programmieren eigentlich mehr oder weniger wie bisher und nur was darunter läuft, ist ein bisschen anders verschoben. In Wirklichkeit hat ja die jetzige aktuelle .NET-Implementierung nutzt ja natürlich auch Funktionen, die im Betriebssystem implementiert sind. Wie schaut das Ganze aus? Naja, wir haben irgendwo diese Windows Runtime-Objekte und ich habe das zuerst gesagt, das ist objektorientiert, das heißt, es gibt einfach jetzt anstelle von dieser Win32 API, habe ich Objekte, die mir das Betriebssystem zur Verfügung stellt. Und ich habe zuerst schon kurz erwähnt, für die, die sich erinnern können an COM, das war sehr ähnlich, was es dort gegeben hat. Ein wichtiger Punkt, der jetzt gekommen ist oder Erweiterungen, die es gegeben hat, ist, dass jede dieser Objekte sogenanntes Windows-Metadatenformat hat. Das heißt, es gibt auch nicht nur die Objekte im OS, sondern dazu gehören auch diese Windows-Metadaten. Und jetzt gibt es einen Mechanismus, diese sogenannten Language Projections, die dann ermöglichen, dass ich von den unterschiedlichen Laufzeitsystemen, wenn ich so möchte, von den unterschiedlichen Programmiersprachen auf diese Objekte zugreifen kann. Relativ das Einfachste ist natürlich von C++. C++ ist nativ und kann auch nativ mit den Windows-RT-Objekten umgehen. Das heißt, das geht dort in Wirklichkeit über V-Tables und man hat da direkt ein Mapping und man braucht da nicht sehr viel tun. Wenn ich jetzt mit .NET entwickle, kann die CLA diese Metadaten nutzen, um quasi eine Art Proxy herzustellen. Und damit kann ich diese Runtimes nutzen. Und dasselbe gibt es auch für JavaScript. Wer sich wundert, warum der Chakra darunter steht, Chakra ist nichts anderes als der Name von dieser JavaScript-Engine, die unter Windows 8 verwendet wird. Das kann man sich anschauen. Und da muss ich dann noch kurz ein paar Worte dazu sagen, weil das ist ein weiterer Punkt, der manche Leute vielleicht etwas verwirrt. Das Einzige, was ich mache, ich mache mir diesen Developer Command Prompt schon auf und nicht erschrecken, ich mache jetzt ein Tool auf, was üblicherweise die .NET-Developer kennen, EL Dasen. Ich lege den einmal daher, den werden wir nachher nutzen und ich werde dazu sagen, warum. Schauen wir uns jetzt an, wo diese Meta-Files, diese Meta-Informationen herumliegen, weil das kann man sich anschauen, und zwar wenn man in C Windows System 32 hineingeht, gibt es dort ein Subverzeichnis Windows Metadata. Und auch dort, wenn man hineinschaut, werden wir jetzt zum Beispiel finden, unser eben verwendet Windows UI, Pop-ups, WinMD. Und wenn ich das jetzt in das IL-DASM hineinschmeiße, sehen wir genau, was da drinnen ist. Das heißt, wir sehen dort Pop-up-Kommando und so weiter. Das heißt, wir sehen jetzt genau diese Klassen, die wir vorher bereits verwendet haben. Wichtiger Punkt. Viele Leute haben jetzt das Gefühl, aha, ich kann das im IL-DASM anschauen, das heißt, das WinRD ist vielleicht doch irgendwie managed oder .NET oder was auch immer. Das Einzige, was man verwendet ist, man hat überlegt, okay, man braucht diese Windows-Metadaten, dafür braucht man eine Beschreibung, die fähig ist, dass sie Objekte beschreibt, Schnittstellen beschreibt und so weiter. Naja, da hatte man mit dem .NET-File-Format, dort gibt es ja diese Meta-Information in diesen Assemblies drinnen. Und das heißt, Windows 8 verwendet dieses Format, um zu beschreiben, wie die Objekte ausschauen. Die Objekte dahinter sind aber trotzdem native implementiert. Wenn man sich das jetzt weiter anschaut, und ich mache da diese eine Applikation schnell zu. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann jetzt genauso hergehen und kann jetzt natürlich auch sagen, okay, ich möchte jetzt trotzdem nach wie vor in .NET implementieren, in C#, sage dort, ich hätte gerne eine Metro-Style-Applikation. Mache die auf, das schaut jetzt eigentlich sehr ähnlich aus, das heißt, wir haben da jetzt wieder unser XAML-File. Und ich kann jetzt da genauso hineinschreiben, meinen Button. Ich habe meinen Button, der hat wieder einen Content. Und wir haben wieder einen Klickhändler. Das heißt, das schaut jetzt natürlich auf der XAML-Ebene exakt gleich aus, wie das natürlich auch ausschaut, für, wenn ich das in C++ habe. Ich muss da wieder mein XAML-File, also besser gesagt diesen Button-Tag zumachen. Gehe springen wieder auf Navigator Event Händler. Und genauso wie das jetzt zum Beispiel, wenn ich bisher in zum Beispiel WPF oder in Silverlight entwickelt habe, dann schaut das genau gleich aus. Das heißt, ich sage jetzt okay. Wir gehen jetzt in den Namespace Windows, dort UI, das heißt, ich habe einfach ein bisschen einen anderen Namespace, Pop-ups, Punkt, Message Dialog, Hello World, und habe das genauso implementiert. Was wir jetzt sehen wird ist, okay, wir haben da natürlich eine Kleinigkeit vergessen, ich brauche natürlich auch da wieder eine Variable, und sagen, brauche ich das New. Und habe jetzt genau dasselbe wieder, dass ich das implementiert habe. Und was ich jetzt dann in weiterer Folge machen muss, ist, dass ich einfach sage, dlg.show-async und das Ganze funktioniert wieder. Was mir jetzt da die IntelliSense noch sagen wird, ist, dass ich sage, okay, Achtung, das ist ein asynchroner Aufruf und die Applikation läuft im Hintergrund weiter. Das soll uns im Moment noch nicht wirklich näher stören. Das werden wir uns dann im Nachhinein in weiterer Folge anschauen, in den nächsten Webcasts, wie man in C# mit diesen asynchronen Möglichkeiten umgehen kann. Da gibt es ja gerade mit der neuen Version von C# etwas sehr Nettes mit dem Await-Keyword, was uns da hilft, dass wir da wirklich das einfach machen können. Und das Ganze könnt ihr jetzt natürlich auch machen in einfach JavaScript. Das werden wir in einem späteren Webcast beschäftigen und sich tiefer mit JavaScript-Implementierung und da werden wir uns das dann auch anschauen, wie das dort ausschaut. Das heißt, wir haben gesehen, dass eben die APIs asynchron sind, dass es einfach einen ganzen Haufen von Dingen gibt. Das heißt, man kann auf sehr viele Funktionen zugreifen, sehr viele Möglichkeiten, immer direkt diese WinRT-Library zur Verfügung steht. Und wir haben gesehen, dass sich das irgendwie native anfühlt für C++, für C#. Für JavaScript haben wir es natürlich in Wirklichkeit noch nicht gesehen, aber das werden wir dann in einem späteren Webcast schauen. Schauen wir uns noch ein paar Dinge an. Das eine ist das Application Execution Environment. Das heißt, was tut sie da, wie laufen jetzt diese Applikationen ab? Und ich habe gesagt, Man hat immer im Hintergrund fast und fluid ist einfach das, was der User haben möchte. Das heißt, ich möchte jetzt, wenn ich davor sitze und ich tippe irgendwo hin, ich klicke mit der Maus irgendwo drauf, dann möchte ich, dass meine Maschine auf mich reagiert und nicht das, was man halt vielleicht manchmal hat, die Maschine sagt, lieber User, ich habe zwar mitbekommen, dass du mit der Maus da hergeklickt hast, aber leider habe ich im Hintergrund gerade was anderes zu tun, warte halt einfach ein bisschen. Das heißt, wie funktioniert das Ganze jetzt? Das erste, was wir schon erwähnt haben, und da werden wir auch später nochmal genauer eingehen, ist, Metro-Style-Apps werden einmal grundsätzlich über den Windows Store heruntergeladen. Das heißt, ich habe meine Applikationen im Store, suche mir dort meine Applikation aus, die wird dann heruntergeladen auf meine Maschine. Das heißt, ich kann auch sicher sein, dass da nichts Böses passiert, dass da Viren mitkommen oder ähnliche Dinge, wird auf meiner Maschine installiert und ausgeführt. Eigentlich sehr ähnlich. Das heißt, sehr viele Dinge, die jetzt kommen, für die Leute, die sich mit Windows Phone auseinandergesetzt haben, ist es sehr ähnlich. Ein wichtiger Punkt, den es da gibt, es gibt sehr wohl jetzt für Windows 8, wird es für Firmen die Möglichkeit geben, dass die Apps nicht über den Store verteilt werden müssen. Das heißt, es gibt das heißt, sogenanntes Sideloading, wo man dann als Unternehmen sagen kann, okay, diese Apps hätte ich gerne auf meinen Firmenmaschinen verteilt und da muss ich nicht über den Store gehen. Das heißt, da gibt es andere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Kurz nur der Vollständigkeit halber da drinnen, man hat wieder so ein Package, wenn man so möchte, das heißt in dem Fall appx und dort sind die Files drinnen, die notwendig sind für diese App. Dort gibt es zusätzliche Manifeste, die drinnen sind, das heißt Files, die beschreiben, welche Files da drinnen sind. Und es gibt auch die sogenannte Blockmap und Signaturen. Das heißt, alle Files, die aus diesem Store runterkommen, sind signiert. Das heißt, ich kann sicher sein, dass man da nicht irgendjemand was austauscht und damit erreiche ich ja, dass ich sagen kann, okay, ich kann dem Vertrauen, was aus dem Store kommt, nicht, dass man da irgendwelche Viren oder sonst irgendwelche bösartigen Programme heruntergeladen werden. Und etwas, was auch da drinnen ist, das zu diesem Vertrauen dazugehört, ist das sogenannte, also im Manifest werden auch die Capabilities beschrieben. Und das heißt, wir haben ja natürlich auf sehr vielen Maschinen unterschiedliche Dinge, die man potenziell bösartigerweise verwenden könnte. Es gibt Webcams drauf, es gibt Mikrofone drauf. Aber auch der Zugriff auf irgendwelche Files oder gewisse Directories und so weiter sind natürlich Dinge, die heikel sein können aus der Security-Sicht. Das heißt, was in diesem App-Manifest mitbeschrieben wird, ist, lieber User, ich möchte jetzt zum Beispiel auf die Webcam zugreifen und ich möchte zusätzlich auf das Mikrofon zugreifen. Die Applikation kann das natürlich tun, aber auch wieder ähnlich wie beim Windows Phone ist es so, dass wenn der User das erste Mal die Applikation startet, die App das erste Mal zum Beispiel auf die Webcam zugreift, wird der User noch einmal gefragt, lieber User, diese App möchte jetzt auf die Webcam zugreifen, möchtest du das erlauben? Das heißt, wir haben von der Security her ein sehr ähnliches System, das besser verhindern oder das verhindern soll, dass eben einfach da irgendwelche seltsamen Dinge mit Apps passieren. Ein weiterer Punkt, der in diese Richtung geht, ist, dass die einzelnen Prozesse untereinander doch relativ stark isoliert sind. Das heißt, eine App kann jetzt nicht auf beliebige Art und Weise mit einer anderen App kommunizieren, sondern die App kann auf der einen Seite direkt natürlich mit der WinAD kommunizieren, um auf die Betriebssystemressourcen und Betriebssystemfunktionen zugreifen zu können. Es gibt dort auch eine Möglichkeit, die wir dann später im Webcast sehen werden, des sogenannten Broker. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich würde gerne ein File haben und dann kann ich zu dem OS gehen und eine der Möglichkeiten ist, es gibt einen Broker, der liefert mir zum Beispiel ein Bild zurück. Und da braucht jetzt meine App nur sagen, ich bräuchte jetzt ein Bild und dieser Broker sagt dann, okay, es gibt Bilder, die sind lokal gespeichert, es gibt von mir aus Bilder, die sind auf meinem Flickr-Account gespeichert, es gibt die Bilder, die im Internet sind. Das heißt, dieses ganze Handling, wo der User jetzt seine Bilder herbekommt, von welchen Sourcen er die Bilder bekommt und so weiter, das ist wieder eine Funktionalität, wo die Library in Form von einem Broker zur Verfügung stellt und ich kann das in meiner App nutzen. Zwischen diesen Prozessen, und das werden wir dann im weiteren Webcast sehen, wenn wir es anprogrammieren, gibt es sogenannte Contracts, das heißt, es gibt genau definierte Schnittstellen, wie Daten von einer App in die nächste App übergeben werden können oder wie das da ablaufen kann. Und last but not least noch einen Punkt, und das ist etwas, was man von Windows Phone kennt, wo wir dann in weiterer Folge sicher mal genauer darauf eingehen werden. die App läuft nicht permanent, sondern das heißt, es gibt ein gewisses Modell. Und zwar ist es so, dass standardmäßig die App, die im Vordergrund ist, die hat die Ressourcen. Das heißt, die bekommt CPU, die kann irgendwas tun. Und sobald die App in den Hintergrund kommt, das heißt, der User sagt, ich möchte jetzt aktuell nicht mit dieser App arbeiten, wird die App suspended. Das heißt, suspended heißt einfach, sie bleibt im Speicher, aber sie bekommt einfach keine Rechenzeit. Das heißt, die sieht man, wenn man in den Task Manager hineinschaut, ist die App als suspended eingetragen. Und das heißt, sie braucht keine Ressourcen, braucht keinen Strom und so weiter und behindert dann niemand anders, dass er seine Arbeit tun kann. Wenn diese Ressourcen eng werden, das heißt, ich habe zum Beispiel keinen Speicher mehr, dann wird diese App einfach aus dem Speicher entfernt. Der wichtige Punkt ist, und das werden wir im Weiteren sehen, ich muss von meiner Applikation her darauf Rücksicht nehmen, dass das passieren kann. Das heißt, ich muss den Status, den ich habe, irgendwo absichern, dass ich beim Hochfahren wieder zurückkommen kann. Wie gesagt, Leute, die Windows Phone kennen, kennen dieses System. Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, alle diese Dinge betreffen Metro-Style-Apps. Die Desktop-Seite, also diese auf den ursprünglichen Slide, diese rechte Schiene, bleibt davon unbeeinträchtigt. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, dass man dann für Fälle, wo man das unbedingt braucht, gewisse Szenarien sehr wohl so abbilden kann, dass zum Beispiel im Hintergrund irgendwelche Files heruntergeladen werden, im Hintergrund irgendwelche Musik gespielt wird oder zu gewissen Zeiten irgendwas passieren kann. Das werden wir uns dann in weiteren Webcasts genauer anschauen. Ja, da kommt man eigentlich schon mehr oder weniger zum Schluss und schauen wir uns einmal an, was man heute so in dem Überblick, was ich versucht habe, grob darzustellen. Das erste ist, wir bekommen mit Windows 8 ein neues User Interface, diese Metro Style UI. Das heißt, man hat diesen neuen Startbildschirm, man hat neue Möglichkeiten und der wichtige Punkt ist, neue Möglichkeiten für die Bedienung. Das heißt, Touch ist jetzt einfach ein First Class Citizen. Das heißt, ich kann alles mit Touch tun, natürlich nur wenn ich Touch Device habe. Aber ich kann genauso natürlich die Dinge weiterhin mit Tastatur oder mit der Maus tun. In Wirklichkeit, manche Dinge ist man heute schneller mit der Tastatur auf Windows 8, als ich mit der Tastatur auf Windows 7 zum Beispiel bin. Weiters ist, Windows 8 möchte jetzt einfach alle Formfaktoren berücksichtigen. Das heißt, es gibt jetzt nicht eine spezielle Windows 8 Version für Tablets und eine andere für einen Stand-PC. Das heißt, es gibt ein Windows 8 und Windows 8 lässt sich über alle diese Formfaktoren verwenden, egal ob das ein tragbarer Tablet ist oder Laptop ist oder Stand-PC oder All-in-One. Alle diese haben dasselbe Windows 8 und können dieselben Applikationen verwenden. Über den Windows Store haben wir nur ganz kurz geredet. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, wie es Entwickler meine Apps verteilen kann. Das heißt, eine der Möglichkeiten, Firmen haben, wie erwähnt, eben auch andere Möglichkeiten, sogenannte Sideloading, um einfach innerhalb vom Unternehmen einfach Apps besser verteilen zu können, ohne dass sie über den Store gehen müssen. Und wir haben, und das ist gleich für die Developer der wichtigste Punkt, und in den weiteren Webcasts werden wir uns auch auf diesen Punkt natürlich massiv konzentrieren, ist, wir haben neue Development Models, das heißt, wir haben die Windows Runtime, die einfach eine Native-Implementierung ist, die sehr viele Dinge, die wir bis jetzt von .NET gekannt haben, auch für Native-Entwicklung zur Verfügung stellt. Das heißt, es gibt Libraries, die über verschiedene Programmiersprachen hin verwendet werden können. Im Moment werden einmal von Microsoft-Seite unterstützt C++ mit DirectX für Spiele zum Beispiel, .NET und HTML, JavaScript, CSS, alle diese Dinge. Und alles ermöglichen mir gleichberechtigt Metro-Style-Apps zu entwickeln, die auch miteinander kommunizieren können. Ich kann sehr wohl heute eine App schreiben, wo ich sage, okay, ich habe Teile, die sind zum Beispiel sehr rechenintensiv, die implementiere ich in C++ und es gibt halt andere, zum Beispiel, ich habe sehr gute Entwickler oder sehr gute HTML-Designer, die machen die Oberfläche mit HTML und verwenden einfach meine C++ Objekte mit und das funktioniert seamless, so wie man sich das vorstellt. Ein paar Dinge, auf die ich noch hinweisen möchte, wir sind jetzt im Anschluss von dem Webcast noch, sage ich mal, ungefähr 15 Minuten mit Chat erreichbar. Das heißt, wenn es Fragen gibt, Anregungen, vielleicht auch Dinge, die wir nicht unmittelbar gleich kurz da beantworten können, aber die wir in einem weiteren Webcast mit einbauen können, einfach bitte uns anzuchatten. Und ein zweiter Punkt ist, wir sind zurzeit in einer sehr frühen Phase. Das heißt, es gibt zwar, wenn man in Österreich eine Maschine hat, kann man zwar schon den Windows Store nutzen, man kann aber aktuell noch keine Applikationen in den Windows Store publishen. Das ist natürlich jetzt eine Beta-Phase, in der wir uns im Moment befinden. Wenn jemand gute Ideen hat für Applikationen, die er jetzt schon entwickelt oder jetzt entwickeln möchte, einfach auch bei uns melden, entweder per Chat oder per E-Mail. Und wir werden dann schauen, was man machen kann, dass wir da rechtzeitig die Unterstützung anbieten können, damit die Apps rechtzeitig in den Windows Store sind. Ja, das wäre es für heute von meiner Seite. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Kleiner Punkt vielleicht noch, den ich vergessen habe. Wer weitere Informationen möchte, entweder als Developer oder als Designer, das heißt, das ganze Metro-Style ist natürlich eine Design-Language, die dahinter steht. Es gibt zwei Links, dev.windows.com und design.windows.com, wo es jede Menge Beispiele und zusätzliche Informationen gibt. Jetzt aber wirklich von meiner Seite herzlichen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.